Und vielleicht kommt mit dem einen oder anderen ein wenig das zum Vorschein, über das ich jetzt predigen will. Ja, ich kenne eure Zeugnisse nicht, aber vielleicht, wenn wir dann am Ende des Gottesdienstes sind, spüren wir vielleicht, wie die Dinge zusammengekommen sind. Seht, wie sie einander lieben. Mit diesen Worten beschreibt der antike Schriftsteller Tertullian, nicht ohne zu staunen, den Zusammenhalt der ersten Christen. Seht, wie sie einander lieben. Diese Worte legen Zeugnis davon ab, wie groß die Liebe der ersten Christen zueinander gewesen sein muss. Die Liebe unter den Gliedern der urchristlichen Gemeinden ging scheinbar über die Erfahrung von rein menschlicher Liebe weit hinaus, so dass die außenstehenden Heiden in großer Verwunderung versetzt wurde, weil sie ein Meer an Liebe entdeckten, das sie nicht kannten. Was war das Geheimnis dieses Meer an Liebe im Zusammenleben der ersten Christen? Oder anders gefragt, wie konnten die ersten Christen scheinbar so grenzenlos und so bedingungslos einander lieben? Der Predigttext, den ich der Predigt zugrunde lege, steht im Johannesevangelium im 13. Kapitel, die Verse 34 und 35. Dort schreibt uns Johannes von dem letzten Gespräch des Herrn Jesus mit seinen Jüngern und dort sagt der Herr Jesus: Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wir wollen kurz den Kontext betrachten, in dem diese Verse stehen. Der Herr Jesus ist die letzten Stunden mit seinen Jüngern zusammen. Er weiß genau, was ihm bevorsteht. Nur noch wenige Stunden, ja Minuten wird er bei ihnen sein und dann muss er sie verlassen. Seinen Jüngern ist das überhaupt nicht bewusst und auch nicht klar. Das merkt man an den Fragen, die sie in diesen Gesprächen stellen. Judas hat bereits die Gemeinschaft verlassen und ist auf dem Weg zum hohen Priester. Diese werden diese Tötungsmaschine anwerfen. Jesus ist verloren. Er ist der Gewalt seiner Gegner wehrlos preisgegeben. Man müsste nun eigentlich annehmen, dass er alles daran setzt, diese Ereignisse abzuwenden. Flucht, Verteidigung, Kampf. Und für den Fall, dass alles schief geht, irgendwelche Instruktionen für die Zeit nach seinem Tod, damit die gute Sache weitergehen kann. Und das tut Jesus auch. Nur, er macht aus seinen Jüngern keine Partisanen. Er bringt ihnen nicht bei, wie man Molotow-Cocktails oder Bomben baut oder was sonst noch alles dazu zum Partisanensein gehört. Er gibt Instruktionen, ja, doch er gibt Instruktionen ganz anderer Art. Er gibt ihnen ein neues Gebot. Mit Geboten ist das so eine Sache. Wir sind ja von Natur aus überhaupt nicht gewillt und willens, irgendwelche Gebote zu halten. Wir wollen frei sein, wir wollen selbst bestimmen. Ja, wir werden uns immer wieder Gründe suchen und Ausreden suchen, damit wir irgendwelche Gebote umschiffen können, damit wir sie ja nicht zu halten brauchen. Es sei denn, wir würden den Grund für das Gebot kennen, dass es uns einen Vorteil bringt, dass es gut ist, wenn wir dieses Gebot halten. Dann sind wir vielleicht eher motiviert, Geboten Folge zu leisten. Wenn ich also einen Sinn oder sogar einen persönlichen Vorteil im Halten von Geboten sehe, dann bin ich in der Regel bereit, solchen Geboten zu folgen und sie zu halten. Der Herr Jesus sagt an diesem Abend: Ein neues Gebot gebe ich euch. Wie ist das nun bei der Gesetzgebung Gottes? Stellt er einfach stur Gesetze auf, die stur zu halten sind? Oder liefert er irgendwelche Begründungen, irgendwelche Vorteile, Bedingungen, Begründungen, die uns einen persönlichen Vorteil versprechen. Ja, Gott ist, macht das, aber Gott ist noch größer. Er ist noch viel größer. Er geht noch viel weiter darüber hinaus. Gott erbringt eine Vorleistung. Der Grund für das Halten der Gebote Gottes, die Motivation dafür, die liegt in der Vorleistung Gottes für seine Menschen. In dem, was er für seine Menschen getan hat. Darin liegt die Motivation zum Halten seiner Gebote. In seiner Liebe zu seinen Geschöpfen. Gott hat im alten Bund vielfach Gebote und Gesetze erlassen. Die wohl bekanntesten Gebote sind die 10 Gebote, die Gott seinem Volk am Berg Sinai gegeben hat. Dieser Tage las ich in irgendeiner Publikation, dass es auf der ganzen Welt, also wenigstens in dem sogenannten christlichen Abendland, es gäbe Millionen von Vorschriften und von Gesetzen, die diese 10 Gebote in nationales Recht umsetzen. Das christliche Abendland ist geprägt von diesen 10 Geboten. Wenn wir nun diese 10 Worte, so wie Mose es an einer Stelle sagt, wenn wir daran denken, ja, was fällt uns als erstes ein? Du sollst, du sollst, du sollst, du sollst, du sollst. Das ist das, an was wir denken. Aber wenn wir mal die Stelle aufschlagen, wer eine Bibel dabei hat, kann das tun. Im zweiten Buch Mose 20. Zweite Buch Mose 20. Das ist richtig, dort steht, du sollst, du sollst, du sollst. Da steht da geschrieben. Aber wir sind so auf dieses du sollst fixiert, dass wir den Vers 2 in aller Regel überlesen. Dort steht die Begründung, warum diese Gebote gehalten werden sollen. In diesem Vers liegt die Motivation für das Halten der Gebote. Das ist die sogenannte Präambel der 10 Gebote. Juristen machen heute noch das Gleiche. Sie legen in ein paar prägnanten Sätzen, wenn sie so einen wichtigen Vertrag oder wichtige Gesetze zu erlassen haben, am Anfang, bevor die Paragraphen losgehen, dann sagen die in ein paar Sätzen, 2, 3, 4 prägnante Gesetze, was mit diesem Vertrag oder was mit diesem Gesetz erreicht werden soll. Das nennt man diese Präambel. Und wenn dann irgendwann im Laufe dieses Gesetzes, dieses Vertrages, irgendetwas nicht passt, dass man denkt, da haben wir Probleme mit der Auslegung, dann besinnt man sich auf diese Präambel. Dort steht, warum der Vertrag gemacht worden ist, was damit erreicht werden sollte. Und dann kann man unklare Vorschriften und unklare Gesetze und unklare Formulierungen dahingehend deuten, was der Sinn dieses Gesetzes war. Das ist wichtig. Sagt, das nennt man eine Präambel. Und dieser Vers 2, das ist die Präambel zu den 10 Geboten Gottes. Und was steht da? Gott stellt seinen 10 Geboten voraus, ich bin der Herr, dein Gott. Das wäre allein schon Grund, seine Gebote zu halten. Er ist der Souverän des Weltalls. Er ist der König der Könige. Er hat dich geschaffen. Er hat mich geschaffen. Er hat die ganze Welt geschaffen. Er kann mit seinen Geschöpfen machen, was er will. Ich musste heute Morgen schon dran denken, irgendwann fiel in der Predigt dieses Wort der König der Könige. Als die Cäsaren im Kolosseum, ja, entweder Daumen nach oben, das hieß Leben, oder Daumen nach unten, das hieß Tod. Und keiner hat sich getraut, gegen diese Handbewegung irgendetwas zu sagen. Das war nur ein Cäsar, nur ein Kaiser des Römischen Reiches. Aber wir haben es hier mit dem König der Könige zu tun, mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde, mit dem Souverän des Weltalls. Dieser Souverän ist seinen Geschöpfen keine Rechenschaft schuldig. Das passt uns zwar nicht, mir auch nicht. Wir sind mündig, wir sind selbstständig, wir wollen frei sein, wir wollen selbst bestimmen. Wir sind es gewohnt, dass wir unser Leben, unser Schicksal in die eigene Hand nehmen. Aber wisst ihr, das ändert nichts an der Tatsache, dass wir von einem solchen Souverän abhängig sind und einem solchen Souverän unterstehen. Paulus schreibt an die Römer im 9. Kapitel: Was bildet ihr euch ein? Du bist ein Mensch und willst anfangen, mit Gott zu streiten? Sagt etwa ein Gefäß zu dem, der es geformt hat: Warum hast du mich so gemacht, wie ich bin? Hat der Töpfer nicht das Recht, über den Ton zu verfügen und aus ein und demselben und aus ein und derselben Masse zwei verschiedene Gefäße zu machen? So ist es übersetzt in der NGÜ, Neuen Genfer Übersetzung. Er hat das Recht. Er ist uns keine Rechenschaft schuldig über das, was er tut. Der Vers 2, wie war es? Ich bin der Herr, dein Gott, und dann der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt hat. Das ist die Vorleistung Gottes. Das ist das Motiv. Das hat er für das Volk Israel getan. Er hat sie aus dem Sklavenhaus, irgendwo heißt es aus dem Schmelztiegel, herausgeführt. Er hat sie mit großer Macht und Herrlichkeit daraus befreit, hat sie hinausgeführt. Das ist das Motiv, weswegen sie die Gebote halten sollen, weswegen Gott ihnen Gebote gegeben hat. Das ist das Dankbarkeitsmotiv, habe ich es genannt. Aus Dankbarkeit sollen wir seine Gebote halten. Immer und immer wieder betont er das in seinem Wort, dass er sie mit starker Hand aus Ägypten herausgeführt hat. Ich hatte 18 Treffer, als ich bei Bibleserver.com nach starker Hand gesucht habe. 18 Mal steht es in der Bibel, dass er das Volk Israel mit starker Hand aus Ägypten herausgeführt hat. Am schönsten ist es meines Erachtens ausgedrückt, hat Mose das im 5. Buch Mose geschrieben, im Kapitel 4, die Verse 31 folgende. Dort schreibt er: Denn ein barmherziger Gott ist der Herr, dein Gott. Er wird dich nicht aufgeben und dich nicht vernichten und wird den Bund deiner Väter nicht vergessen, den er ihnen geschworen hat. Denn frage doch nach den frühen Tagen, die vor dir gewesen sind, von dem Tag an, als Gott den Menschen auf der Erde geschaffen hat, und von einem Ende des Himmels bis zum anderen Ende des Himmels, ob je eine solche große Sache geschehen ist oder ob dergleichen gehört worden ist. Hat je ein Volk die Stimme Gottes mitten aus dem Feuer reden hören, wie du sie gehört hast und ist am Leben geblieben? Das sind, Fragen, die die Bibel oft stellt, und es gibt keine geschriebene Antwort dazu. Die gedachte Antwort ist immer die auf solche Fragen: Ja, es ist so. Eine rhetorische Frage, danke. Ja. Auf diese Frage müsste man immer wieder sagen: Ja, es hat kein Volk gegeben, die Stimme des Gottes, ihres Gottes, aus dem Feuer hätten reden hören und wären am Leben geblieben. Das gab es nicht, das gab es nur von diesem Gott, von dem Gott des Volkes Israels. Vers 34. Oder hat je ein Gott versucht, hinzugehen und sich eine Nation mitten aus einer anderen Nation zu holen, durch Prüfungen, durch Zeichen und durch Wunder und durch Krieg und mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm, durch große Schreckenstaten nach allem, was der Herr, euer Gott, in Ägypten vor deinen Augen für euch getan hat? Einen solchen Gott gibt es nicht. Du hast es zu sehen bekommen, damit du erkennst, dass der Herr der alleinige Gott ist. Außer ihm gibt es sonst keinen. Vom Himmel her hat er dich seine Stimme hören lassen, um dich zu unterweisen. Und auf der Erde hat er dich sein großes Feuer sehen lassen, und mitten aus dem Feuer hast du seine Worte gehört. Und weil er deine Väter geliebt und ihre Nachkommen nach ihnen erwählt hat, hat er dich mit seinem Angesicht, mit seiner großen Kraft aus Ägypten herausgeführt, um Nationen vor dir zu vertreiben, größer und stärker als du, um dich herzubringen und dir ihr Land als Erbteil zu geben, so wie es heute ist. So erkenne denn heute und nimm dir zu Herzen, dass der Herr, der alleinige Gott, ist im Himmel oben und auf der Erde unten, keiner sonst. Und, jetzt kommt's, halte seine Ordnungen und seine Gebote, die ich dir heute gebiete, damit es dir und deinen Kindern nach dir gut geht und damit du deine Tage verlängerst in dem Land, das der Herr, dein Gott, für dich für immer gibt. Das ist die Vorleistung Gottes, aufgrund dessen sein Volk seine Gebote halten sollte, aus Dankbarkeit. Aus Ehrfurcht und Dankbarkeit sollten sie seine Gebote halten. Und darüber hinaus versprach Gott seinen Segen, wenn sich das Volk an die Gebote hielt, beziehungsweise er verhieß ihnen Fluch, wenn sie sich nicht daran hielten. Nachzulesen im ganzen Kapitel 28 im 5. Buch Mose. Ja, und das neue Gebot, das der Herr Jesus hier im Johannesevangelium gibt, das hat, beziehungsweise es bekommt auch eine göttliche Vorleistung, eine sogenannte Präambel. Auch wenn sie nicht direkt davor steht hier in diesen Versen. Und diese Vorleistung, diese Präambel, die Begründung, die lautet wie folgt: Ich habe dich von deiner Sündenschuld befreit. Ich habe das Opfer gebracht, das vollkommen war, diese deine Schuld hinwegzunehmen. Ich habe den Preis bezahlt, den niemand auf der ganzen Welt hätte bezahlen können. Selbst wenn man alle Schätze der ganzen Welt zusammengetragen hätte, der Preis wäre zu hoch gewesen. Im Psalm 49 schreibt der Psalmist: Niemals kann ein Mann seinen Bruder loskaufen. Nicht kann er Gott sein Lösegeld geben, denn zu kostbar ist das Kaufgeld für ihre Seele und er muss davon ablassen auf ewig. Der Psalmist bietet aber auch die Lösung an. Ein paar Verse weiter, im Vers 16, sagt er: Gott aber wird meine Seele erlösen von der Gewalt des Scheols, denn er wird mich aufnehmen. Diese Verheißung hat er in Jesus erfüllt. Er hat Gnade vor Recht ergehen lassen. Wo in aller Welt gibt es einen Gott, der sich seiner Geschöpfe erbarmt, der den Himmel, der die Herrlichkeit des Himmels, die Herrlichkeit der Herrlichkeiten verlässt, um sich in den Schmutz dieser Welt zu begeben? Nicht einmal so sehr diesen handfesten Dreck auf den Straßen, sondern er hat sich in den psychischen Dreck der Welt begeben, in die Sünde, in die Schuld, in die Lieblosigkeiten. Da hat er sich hineinbegeben. In diesen Dreck ist Gott gekommen, aus lauter Liebe zu uns. Johannes schreibt in seinem ersten Brief: Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Wir dürfen nicht nur, wir sollen nicht nur, wir müssen einander lieben. Es ist eine Schuld, eine Bringschuld, die Liebe zu dem Nächsten, zu unserem Nächsten. Wir sind uns gegenseitig die Liebe schuldig. Der Herr Jesus sagt, es sei ein neues Gebot. Was ist denn nun neu an diesem Gebot? Fünf Dinge sind neu an diesem Gebot. Erstens der Maßstab der Liebe, zweitens der Umfang der Liebe, drittens der Grund, warum wir lieben sollen, viertens die Kraft, aus der wir lieben sollen und fünftens die Wirkung der Liebe, was es konkret bedeutet. Neu ist also der Maßstab der Liebe. Beim alten Gebot der Nächstenliebe galt als Grad der Liebe, die ich zu mir selbst hatte. Das war der Gradmesser für die Liebe. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist ein Barometer, ein Gradmesser. Mit dieser Liebe sollte ich meinen Nächsten lieben. Nun ist meine Liebe zu mir selbst ja schon eine außergewöhnliche. Ja, achte schon sehr darauf, dass ich das bekomme, was ich gern möchte, ja, das, was ich mir gern wünsche, dass es mir gut geht, dass ich meine Ruhe habe und so weiter. Und die Bibel sagt auch: Niemals hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es. Wie wahr. Beim neuen Gebot gilt als Maßstab der Liebe die Liebe, die der Herr Jesus zu uns hatte. In Kapitel 15 des Johannesevangeliums kommt der Herr Jesus noch einmal auf das Gebot der Liebe zurück. Dort gibt er Details, was er damit meint. Johannes Kapitel 15, Verse 9 bis 14. Wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Das ist auch interessant. Im Alten Testament hat er gesagt, wenn ihr meine Gebote haltet, werde ich euch segnen. Und dann hat er in diesem fünften Buch Mose aufgezählt, gesegnet sei dein Acker, dein Weinberg, deine Kelterkufe, dein Haus, deine Scheune, ganze Latte, was alles gesegnet ist. Hier sagt der Herr Jesus, wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben. In dieser unendlichen Liebe des Herrn Jesus zu seinen Geschöpfen, in dieser Liebe werden wir bleiben. Es ist also mehr als nur Segen, so wie es im alten Bund verheißen heißen ist. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Feinde. Das war der Maßstab der Liebe. Neu ist auch der Umfang der Liebe. Ich sage es mit meinen Worten, ich hätte zwei Textstellen geschrieben, wir sollen unsere Feinde lieben. Wir sollen nicht nur den Nächsten lieben, der uns Gutes tut, sondern wir sollen unsere Feinde lieben, so sagt der Herr Jesus in seinem Evangelium. Der Herr Jesus hat im Gleichnis vom barmherzigen Samariter den Juden klargemacht, wer ihr Nächster sei und wie es von Anfang an gedacht war. Und sie hatten diese Gebote, die hatten ihnen diesem Geboten die Schärfe genommen, wie so bei so vielen Dingen. Warum? Weil sie eben die Präambel nicht kannten. Versteht ihr? Sie haben ein Gesetz gehabt und haben dieses Gesetz stur nach Paragraf, nach Buchstaben gehalten. Aber sie hatten vergessen, warum dieses Gesetz erlassen worden ist. Ja, das hatten sie vergessen. Und der Herr Jesus rückt das jetzt wieder zurecht und macht deutlich, wie weit Liebe nach seinem Verständnis geht. An der Stelle sollten wir auch sagen, was Liebe nicht ist. Es geht nicht um Gefühl. Wir müssen nicht zu allen Brüdern und Schwestern eine tiefe Zuneigung empfinden und zu allen eine enge persönliche Bindung pflegen, eine enge persönliche Beziehung pflegen. Wenn das in den einzelnen Fällen der Fall ist, dann sollten wir dankbar sein darüber. Das ist schön, das ist gut so. Aber Gefühle spielen für diese Liebe keine Rolle. Bei Verliebtsein, ja, da ist noch das Flattern im Bauch und da gibt es noch alle möglichen Gefühle. Ja. Bei der Liebe, die der Herr Jesus hier meint, handelt es sich nicht um Gefühle, sondern das ist ein Befehl. Der Herr Jesus erteilt einen Befehl. Wir dürfen nicht darauf warten, bis irgendwelche positiven Gefühle einsetzen. Liebe bezieht natürlich auch unsere Gefühle mit ein, ganz klar. Aber diese Liebe ist weit mehr eine Sache des Willens als eine Sache der Gefühle. Wie Jesus diese Liebe verstand, hatte er seinen Jüngern gerade vor ein paar Minuten eindrücklich gezeigt. Er hatte ihnen die Füße gewaschen. Das war ein Sklavendienst, den eigentlich nur Sklaven ausführen. Die Füße waren dreckig vom Staub der Straße und verschwitzt von der Hitze des Tages und hatten sicherlich nicht gut gerochen. Aber der Herr Jesus wäscht allen Jüngern die Füße, auch dem Judas Iskariot und den Jüngern, die sich gerade um die Ehrenplätze, um die Positionen in einem zukünftigen Reich gestritten hatten. Das Waschen der Füße tat allen gut und Jesus macht keine Ausnahme. Wenn schon kein Sklave für diesen Dienst zur Verfügung stand, hätte wenigstens einer der Jünger Waschschüssel und Handtuch holen sollen und diesen Dienst ausführen sollen. Aber dazu waren sie sich sicherlich zu schade und dachten, das kann jemand anders machen. Kennt ihr das auch? Das soll jemand anders machen. Ja, in diesem Fall war dieser jemand anders der Herr Jesus. Er hat sich Schüssel und Handtuch geholt und hat ihnen die Füße gewaschen. Und hat ihnen damit ein Beispiel gegeben. Er tat es aus Liebe zu ihnen. Drittens, der Grund, warum wir lieben sollen. Den Hauptgrund habe ich bereits vor ein paar Minuten versucht herauszuarbeiten. Wir sollen lieben, weil wir zuerst geliebt wurden. Und zwar zu einem Zeitpunkt, als noch nichts Liebenswertes an uns gewesen ist, als wir noch Sünder waren. Und ein weiterer Grund führte Herr Jesus hier in diesem Gespräch mit seinen Jüngern auf. Im Vers 35 haben wir das gelesen. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Sie sollen als Jünger Jesu erkannt werden. Diese Liebe zueinander, das soll ein Qualitäts- und ein Gütesiegel der Nachfolger Jesu sein. Und ich frage mich immer wieder für mich selbst, kann man, wenn man mich sieht, sehen, dass ich ein Jünger Jesu bin? Sehen die Leute an mir die Liebe Jesu zu seinen Gefolgsleuten? Ein anderer Gedanke hat mich auch noch sehr beschäftigt. Der Herr Jesus hat nach Tod, Auferstehung und Himmelfahrt seinen Leib hier auf der Erde so aufgerichtet, dass er in der Gemeinde sichtbar ist. Die Gemeinde ist sein Leib. Und nun bin ich Glied geworden an diesem Leib Jesu, indem ich mich bekehrt habe und indem ich wiedergeboren wurde. Ich bin ein Teil des irdischen Leibes des Herrn Jesus. Ich bin ein Werkzeug in der Hand des Herrn Jesu. Wenn Jesus nun Hungernde speisen will, wie soll er das denn machen, wenn nicht durch mich? Wenn er Durstige zu trinken geben will, dann braucht er eine Hand, die diesen Durstigen ein Glas Wasser reichen. Er braucht meine Hand. Wenn er Trauernde trösten will, dann braucht er einen Mund, Trost auszusprechen. Er braucht meinen Mund. Wenn er Kranke besuchen will, dann muss ich gehen. Dann will er meine Füße gebrauchen. Er könnte das auch anders machen. Er könnte Brot vom Himmel regnen lassen, er könnte Wachteln schicken, er könnte Raben mit Fleisch und Brot in Marsch setzen. Hat er alles schon mal gemacht. Und hat das damit demonstriert, dass er das kann. Aber er hat einen anderen Weg gewählt. Er will dich und mich dazu gebrauchen. Viertens, die Kraft, aus der wir lieben können. Nun wirst du zu Recht sagen, das kann ich nicht aus mir heraus. Wie soll ich den schrecklichen Nachbarn, die unfreundliche Bedienung im Supermarkt, den schwierigen Bruder, die klatschhafte Schwester oder irgendjemand, wie soll ich den lieben? Bleiben wir bei dem Bild bzw. bei der Realität des Leibes Jesu. Indem ich ein Glied an diesem Leib geworden bin, ist die Liebe Gottes ausgegossen in mein Herz durch den Heiligen Geist, der uns gegeben wurde. So hat Paulus das den Römern geschrieben. Diese in uns ausgegossene Liebe, die befähigt uns, wieder zu lieben. Die Größe der mir vergebenen Schuld, wenn ich mit dem Beispiel aus dem Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht sprechen darf, die 10.000 Talente, die mir vergeben wurden, die sollen mir vor Augen sein, wenn ich meinem Bruder 100 Denare, einen klitzekleinen Betrag, verzeihen soll, erlassen muss. Gottes Liebe zu mir gibt mir Kraft, meinen Nächsten zu lieben. Und als fünftens noch die Wirkung der Liebe. Was bedeutet das jetzt konkret? Zu Beginn der Predigt habe ich erwähnt, dass der Herr Jesus zwar seine Jünger auf die Zeit vorbereitete, in der er nicht mehr bei ihnen weilen konnte. Er hat sie aber nicht zu Partisanen ausgebildet, mit Bomben und Raketen. Indem er ihnen aber dieses neue Gebot der Liebe gab, rüstete er sie mit einer Waffe aus, die eine weit größere Wirkung als Bomben und Raketen hat. Ein Stanley Jones hat geschrieben: Indem wir unserem Feind auch die andere Wange hinhalten, entwaffnen wir ihn. Er schlägt uns ins Gesicht, wir aber schlagen ihn durch unseren moralischen Wagemut mitten ins Herz, indem wir ihm auch die andere Wange anbieten. Damit fällt seine Feindschaft in sich zusammen. Unser Feind ist damit verschwunden. Wir werden unseren Feind los, indem wir seine Feindschaft loswerden. Die Welt liegt dem Mann zu Füßen, der die Macht hat, zurückzuschlagen. Aber wer hat schon die Kraft, nicht zurückzuschlagen? Das aber ist Macht. Das ist die letztgültige Macht. Jetzt will ich doch noch ein paar praktische Beispiele nehmen, um die Predigt auch praktisch zu machen. Man könnte jetzt Latten aufzählen, was Liebe alles ist. Ganze Bücher, ganze Bibliotheken sind geschrieben worden, was Liebe ist. Ich will mich auf ein paar Kleinigkeiten konzentrieren. Wenn bei Tisch beispielsweise eine Obstschale gereicht wird und da sind welche dabei, die haben schon Flecken, dann nimmt die Liebe diese mit den Flecken. Oder auch die kleinste Banane, ne, die größte. Die Liebe putzt das Waschbecken und die Dusche nach der Benutzung. Die Liebe ersetzt die aufgebrauchte Rolle Toilettenpapier oder das aufgebrauchte Papier im Kopierer, in der Kassette, damit der Nächste, der da kommt, egal wo, am Kopierer oder am Klo, damit er da keine Probleme bekommt. Die Liebe dreht das Licht aus, wenn es nicht gebraucht wird. Die Liebe sieht die Arbeit, die getan werden muss, und tut sie, ohne darum gebeten zu werden. Sie hebt herumliegende Dinge auf, anstatt einfach darüber hinwegzugehen. Sie füllt Öl und Benzin nach, bevor sie ein ausgeliehenes Auto zurückgibt. Die Liebe leert den Mülleimer, ohne erst darum gebeten zu werden. Die Liebe lässt Menschen nicht warten, sondern ist pünktlich bei Terminen, bei Verabredungen. Sie bedient erst die anderen und dann sich selbst. Die Liebe spricht laut, sodass auch Schwerhörige verstehen können. Und die Liebe arbeitet, um Mittel zu haben, die sie mit anderen teilen kann. Ich komme zum Schluss. Von Johannes dem Evangelisten wird Folgendes berichtet. Als er ein alter Mann war, musste er in die Gemeinde getragen werden. Und wenn er dann vorne saß und predigte, war der Inhalt seiner Predigt immer gleich. Wir müssen einander lieben. Wir müssen einander lieben. Wir müssen einander lieben. Als jemand ihn fragt, warum predigst du immer den gleichen Inhalt, soll er gesagt haben, weil es das Wort des Herrn ist. Und wenn wir das tun, ist es genug. Amen.